Das Thema, das wir ja haben, ist das Evangelium. Das ist das Thema für diese ganze Woche. Das ist das Thema auch mit anderen Worten genannt, aber inhaltlich von den beiden Stunden heute Vormittag gewesen. Und das wird das Thema sein, das uns immer weiterhin begleitet. Und das Evangelium von Jesus Christus ist für mich insofern eine besondere Botschaft, weil solange ich darüber nachdenke, ich kann es nicht bis in die letzten Tiefen begreifen. Und ich glaube, keiner von uns wird es durchdringen. Ich glaube, die letzten Geheimnisse werden gelüftet, wenn wir dort bei dem Herrn sein werden und das verstehen werden. Und das Evangelium ist mehr als das, was ich heute Morgen gesagt habe. Ich hoffe, ihr habt so einen Eindruck bekommen, wie vielfältig das Evangelium ist, als Nico hier die ganzen theologischen Punkte an sich nur angerissen hat, die alle das Evangelium betreffen. Und wenn wir darüber nachdenken, das Evangelium anderen Menschen zu sagen, dann werden wir nicht umhinkommen, über all diese Punkte nachzudenken. Und nicht nur nachzudenken, wir müssen da Klarheit haben und Offenbarung von Gott. Wir werden Fragen bekommen und auf diese Fragen können wir nur antworten, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und es gibt Missionare, wenn junge Leute zu ihnen kommen und sagen, ich möchte in Mission gehen, dann stellt er ihnen die erste Frage und sagt, erklär mir, was ist Versöhnung? Und wenn der junge Mann das nicht erklären kann oder junge Frau, dann schickt er ihn weg. Dann sagt er, was soll ich mit dir dort? Du kennst das Wort Gottes nicht. So, und wenn wir das Evangelium weitergeben wollen, dann müssen wir in den Tiefen der Wahrheiten bewandert sein. Aber wir wollen heute Nachmittag eine Übung machen, die uns eigentlich zu der anderen Seite führt. Vielleicht nochmal ein kurzer geschichtlicher Abriss. Als wir 2007 angefangen haben, hier mit knapp über 20 Leuten, dann war das, haben wir an dieser Stelle so eine Gruppenarbeit gemacht. Weil wir haben ja gedacht, nur Unterrichtsstunden, gerade nachmittags, nach einem leckeren Mittagessen, das es hier immer wieder gibt, da müsst ihr auch selber was machen. Und mit 20 oder 25 oder 27 Leuten hat das super geklappt. Das waren dann 5 Gruppen mit 5 Leuten. So das nächste Jahr drauf hat das auch schon geklappt. Das Jahr drauf hat das schon irgendwie geklappt. So und letztes Jahr, ja, ich glaube, seit dem letzten Jahr haben wir gesagt, okay, Gruppenarbeit machen wir nicht, weil das ist einfach zu groß. Entweder sind die Gruppen so groß, dass da Leute gibt, die gar nicht zu Wort kommen, oder man macht zu viele Gruppen, man schafft dann gar nicht die Gruppenergebnisse einzusammeln. Und so haben wir letztes Jahr schon eine Übung gemacht und das wollen wir in diesem Jahr auch machen, wo wir uns darin üben wollen, das Evangelium, das, was ihr davon wisst, das, was ihr davon gehört habt, in eigene Worte zu kleiden, in ein Format, wie ihr das weitergeben könnt, wenn ihr mit Menschen im Gespräch seid. Deshalb konkret. Knapp, aber kräftig. Aber bevor wir in dieses da einsteigen, würde ich ganz gern noch einmal auf die Wirkung des Evangeliums zu sprechen kommen. Ich möchte hier einen Weltmann zitieren. Mahatma Gandhi hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Und er trifft es ziemlich genau. Wir haben eine Botschaft, die Gott gegeben hat. Wisst ihr, das Evangelium ist nicht meine Botschaft, ist nicht die Botschaft der Gemeinde. Gott hat diese Botschaft der Menschheit gegeben. Die beste Botschaft, die die Menschheit hören kann. Und diese Botschaft ist nicht dazu da, damit wir sie studieren. damit wir uns in die Tiefen eingraben und uns in der Herrlichkeit dieser Botschaft, sondern diese Botschaft ist uns gegeben, damit wir sie weitertragen. Damit diese Botschaft wirksam wird in anderen Menschen und Menschen verändert. Menschen, die böse sind, dahin bringt, dass sie umkehren und dass sie suchen, Christus ähnlicher zu werden. Wir haben in der Bibel eine Person wie keine andere, die diesen Auftrag so ernst genommen hat. Und das ist Paulus. Und ich möchte mit euch diesen Vers, ich meine, der ist heute schon zumindest angeklungen. Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Das Evangelium ist eine Kraft. Griechisches Wort ist Dynamis. Mahatma Gandhi kommt auf Dynamit. Das ist eine Kraft, die sprengt, die Ketten der Sünde sprengt. Eine Kraft, die Menschen glücklich macht, wie Paulus das hier sagt. Die Menschen, die daran glauben. Und die Menschen, die daran nicht glauben wollen, die stellen sich gegen das Evangelium. Aber hier ist dieser erste Halbsatz, ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Und das hat mich zu einer Frage geführt, die mich an sich immer noch bewegt. Schämst du dich des Evangeliums? Im Alltag. Wenn Menschen da sind, die dann anfangen zu fragen nach geistlichen Dingen, suchst du die Gelegenheit, das Gespräch auf Christus zu bringen, oder duckst du dich weg im Gespräch? Wischst du und lenkst das Gespräch auf eine andere Ebene? Und ich muss hier vor euch gestehen, es gab oft Situationen, wo ich mich geschämt habe. Das, was ich aber hier vorhabe, ist nicht, dass ihr euch anfangt zu schämen, sondern ich glaube, viele von euch machen das viel besser als ich. Und ich möchte, dass Gott uns Gnade gibt, auch in diesen Stunden, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dass ihr einfach sicherer seid. Versteht, worauf es ankommt. Versteht, wie ihr das Gespräch beeinflussen und lenken könnt, um zu dieser herrlichen Botschaft zu kommen und sie zu verkündigen. Weil ich glaube, das ist ein Unterschied, ob wir mit Menschen über Gott sprechen oder ob wir ihnen das Evangelium verkündigen. Und wir sind gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Lasst uns nochmal Matthäus 16, Vers 19 aufschlagen. Das ist ein Vers, den habe ich Samstag früh, bevor wir losgefahren sind, da eingebaut, habe ich meine E-Mails gelesen. Und für die Evangeliumsposaune ist ein Bericht von der Jugendbibeltage in Mexiko gekommen. Und da war ein wirklich schöner Gedanke und den habe ich gedacht, den teile ich mit euch. Matthäus 16, Vers 19. Vielleicht lesen wir von Vers 13. Da kam Petrus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass das Menschensohn sei? Sie sprachen, Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelreich Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Da verbot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus wäre. Und eine Frage, die mich schon jahrelang beschäftigt hat, auf die ich keine Antwort hatte, was ist das für ein Schlüssel, den Petrus hat? Jesus gibt ihm ja einen Schlüssel und sagt, ich will dir das Himmelreich Schlüssel geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Was ist das für ein Schlüssel? Und der Schlüssel zu dem Schlüssel ist hier oben. Er sagt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und die zählen Sachen auf, von Johannes den Täufer bis zu Elia oder anderen Propheten. Und dann sagt er, wer seid ihr? Und dann sagt Petrus die Wahrheit. Du bist Christus. Christus, auf Hebräisch Meshua, bedeutet Messias. Er sagt, du bist der Messias, der, auf den wir seit Adam und Eva warten. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, und dann sagt ihr, du hast den Schlüssel. Wisst ihr, das Wissen, dass Christus der verheißene Messias ist, ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, mit dem wir den Zugang zum Himmel gefunden haben. Und wir haben diesen Schlüssel. Und wir können ihn verstecken und können den anderen Leuten nichts darüber sagen. Oder wir können mit diesem anderen Schlüssel andere Menschen zu der Himmelstür führen. Und das ist das Evangelium. Die kürzeste Form des Evangeliums ist Jesus Christus. Dass Jesus der Messias ist. Dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, auf den so lange gewartet wurde. Der der Menschheit verheißen war. Und dann Lukas 11, Vers 52. Hier geht's wieder um den Schlüssel. Jesus spricht, weh euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr kommt nicht hinein und wehrt denen, die hinein wollen. Und das, was ich uns vorlegen möchte, wie wollen wir mit dem Schlüssel, den wir haben, wie wollt ihr mit dem Schlüssel, den ihr habt, umgehen? Wie Petrus, wie Paulus, oder wie die Pharisäer. Wie können wir mit dem Schlüssel umgehen? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Vielleicht lesen wir das auch nochmal im Zusammenhang. Ich glaube, vor 3 Jahren haben wir den Vers auch hier ausführlich betrachtet, so für die, die dabei waren, eine kleine Erinnerung. Und zwar Vers 6. Die aber, so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und hier gibt es 2 Dinge. Die auffallen. Das erste ist, ich habe lange Zeit gedacht, dass Jesus ihnen überhaupt nicht auf ihre Frage antwortet. Die fragen, wann wirst du aufrichten das Reich Israel? Und der antwortet ihnen was ganz anderes. Stimmt aber nicht. Das ist genau die Antwort auf Ihre Frage. Er sagt Ihnen bloß, egal welche Stunde. Aber, und dann wird gezeigt, wie das Reich aufgerichtet wird. Nämlich, es wird die Kraft des Heiligen Geistes kommen auf die Jünger und sie werden Zeugen sein. Zu Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, bis an das Ende der Erde. Und dann, Jesus sagt genau diese Worte und dann fährt er in den Himmel. Das sind die letzten Worte, die er sagt. Das sind die Worte, die am meisten Gewicht haben. Und wir wollen heute zwischendurch und gerade am Anfang so als Grundlage wieder hier in diesen Vers hineinschauen. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr sollt. Er sagt nicht, es ist in irgendeiner Möglichkeitsform, sondern das ist Tatsache. So, und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn er sich bekehrt hat, dass er den Drang hat, das weiterzusagen. Dieses Zeugnis zu sagen, dass sich da was verändert hat. Und nicht nur durch das Sagen, sondern durch das Sein werdet ihr ein Zeugnis sein. Dann ist hier in diesem Vers eine Steigerung, nämlich von der Stadt Jerusalem, das Land Judäa und Samarien, das ist sozusagen das Land, in dem diese Stadt liegt, und dann bis an das Ende der Erde. So, dieses Licht sollte anfangen da, wo sie sind, und dann sollte es sich über die Erde ausbreiten. Und so ist das für uns, wenn wir ein Zeugnis sein wollen, wir müssen da anfangen, wo wir sind. Und von da aus kann sich das Licht ausbreiten. Und dann möchte ich mit euch ganz gern einen Experten anschauen. Paulus, der ja das Evangelium verkündigt hat. Überall an jedem Ort, wo er gekommen ist. Und wir haben in der Bibel einige Beispiele von dem, wie Paulus das Evangelium verkündigt. Ich habe hier unerlaubterweise mein Handy. Wir machen ein kleines Experiment. Wir wollen sehen, wie lange Paulus braucht, bis er in seiner Verkündigung bei Jesus angekommen ist. So, hier ist eine Stoppuhr. Das heißt, ich gebe dir ein Zeichen, du startest es und wenn ich bei Jesus angekommen bin, dann stoppst du, okay? So, ich habe wie im letzten Jahr die Pfefflin-Übersetzung mitgebracht. So, ihr müsst nicht mitlesen, einfach mal zuhören. So, und wir haben in der Apostelgeschichte die Predigt von Paulus in Athen. Ihr Männer von Athen, ich habe durchaus den Eindruck gewonnen, dass ihr mit der Frömmigkeit ernst nehmt. Ich habe eure Straßen durchwandert, habe eure Heiligtümer beobachtet und bin dabei auf einen Altar gestoßen, der die Inschrift trägt dem unbekannten Gott. Den verehrt ihr also, ohne ihn zu kennen, und gerade den möchte ich euch kundtun. Gott ist der Schöpfer des Weltalls und alles dessen, was darin ist. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhänden errichtet sind. Er braucht auch keinerlei Pflege von irgendeines Menschen Hand. Er bedarf überhaupt keines Menschen. Vielmehr ist er es, der jedermann Leben und Odem und alles Weitere spendet. Er ist es, der alle Menschenvölker aus einer Wurzel sprossen ließ und ihnen Raum gab auf der ganzen Oberfläche der Erde. Er bestimmte ihre Lebensdauer, er ihren Wohnraum. Er stellte ihnen die Aufgabe, dass sie Gott suchen sollten, ob sie ihn ergründen oder finden könnten. Ja, ist er ja doch kein einzigen von uns ferne, denn in ihm haben wir unser Leben und Wesen, ja, unser ganzes Sein. Das haben übrigens schon einige eurer Dichter zum Ausdruck gebracht. Wir tragen seine Art in uns. Wenn wir also Gottes Art an uns tragen, sollen wir doch nicht meinen, die Gottheit könnte in Gold, Silber oder Stein zur Darstellung gebracht werden. Das ist doch nur eine Kunst, in der menschlich allzu menschliche Gedanken zum Ausdruck kommen. Freilich, Gott hat diese Zeiten menschlicher Unwissenheit übersehen. Jetzt aber kündet er den Menschen, dass sie alle wo immer sie auch sein mögen, umdenken. Dazu hat er einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Welt mit Gerechtigkeit richten wird. Und dafür hat er einen Mann bestimmt, den er von den Toten auferweckt hat, um sie alle zum Glauben zu führen. Eine Minute 57, 2 Minuten braucht Paulus, um bei Christus anzukommen. 2 Minuten eine Predigt. Das meinte ich mit konkret. Nicht eine halbe Stunde, sondern, und in 2 Minuten ist er bei dem Kern, da wird er ja unterbrochen. Da kommt er nicht mehr weiter, um das wirklich auszuführen, was er meint. Aber seine Einleitung, um zu Christus zu kommen, ist 2 Minuten. Das ist Apostelgeschichte, warte mal ganz kurz. Apostelgeschichte 15, 17, ja genau. Apostelgeschichte 17 von 22. Und das wollen wir heute üben. Wie kommen wir, wenn wir im Gespräch mit Menschen sind, zu Christus? Und was sagen wir ihnen von Christus? Und das ist die erste Übung, die wir jetzt machen wollen, so jeder für sich. Die Aufgabe ist, schreibe das Evangelium auf eine DIN A4 Seite. Ihr habt ja jetzt ganz viele Seiten, nimmt eine leere und wir werden eine halbe Stunde Zeit uns nehmen. Schreibt mal das, was ihr von der frohen Botschaft wisst, auf eine Seite. Ja, es ist noch nicht Anfang, es kommen noch mal ein paar Tipps. So, aber das ist die Aufgabe. Ich glaube, die ist einfach, ne? Muss ich nicht noch genauer erklären. Ne? Eine DIN A4 Seite, möglichst bis zum Schluss, möglichst nicht mehr als eine Seite, sondern wirklich, dass das konkret ist, dass man das in 2 Minuten vorlesen könnte oder 3 oder 5, dass wir das haben. So, Tipps für den Stil. Ich hatte eine Erfahrung mit einer Arbeitskollegin. Und zwar waren wir, vielleicht hole ich noch ein bisschen mehr aus. Das ist eine Chinesin, wobei sie immer sagt, dass sie eine Deutsche in einer chinesischen Haut ist. So, ihre Eltern sind chinesische Einwanderer, sie ist aber in Deutschland geboren, ist hier in Deutschland aufgewachsen. Und ihre Eltern haben sich nie um Religion gekümmert. So, dass sie, kann man sagen, als komplett Heide oder ungläubig oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aufgewachsen ist, hatte nie Interesse dafür gehabt. Hat dann studiert und hat dann bei uns im Team angefangen zu arbeiten. Und irgendwann mal, als das Leben bei ihr sich so in diese ruhigen Bahnen gekommen ist, so dieses Lernen, die nächsten Ziele erreichen, als das so irgendwie rum war, als das hieß, okay, jetzt habe ich hier eine Arbeit, jetzt bleibe ich ein paar Jahre hier und tue meinen Job. Da sind irgendwie die Gedanken auch auf diese religiöse Gebiete gekommen. Und sie hat mit diesem Mohammedaner zusammen in einem Raum gesessen. Und sie hatten öfters dann Fragen, wo sie dann mich dazu geholt haben. Und dann haben wir den Islam mit dem Christentum verglichen. Gespräche geführt. Gespräche über das Geistliche auch. Und dann haben wir mal alleine miteinander gesprochen und die sagte zu mir, ich habe den Eindruck, irgendeine Macht will mich zum Christentum ziehen. Also die sagte auch, also das, was du sagst, klingt logischer, als was der Mohammedaner da sagt. Und die sagte dann, irgendeine Macht, weil die war irgendwie im Flieger aus London unterwegs und neben ihr war ein Mann und der hat ihn dann gefragt, kennst du das Evangelium? Die sagte nein und dann hat er ihr das Evangelium im Flieger verkündet, im Flugzeug. So und dann hat er gesagt, er wird für mich beten. Und dann hatte sie fast Tränen in die Augen, weil sie sagte, das ist der erste Mensch, der für mich betet. Und mir ist es niemals bewusst gewesen, dass Menschen sind, mit denen wir zusammen uns jeden Tag treffen. Für die hat niemand gebetet. Wir wachsen in Kreisen auf, wo für uns die Oma schon jeden Tag gebetet hat und die Eltern gebetet haben. Wir sind Menschen, für die viel gebetet wurde, aber das sind Menschen draußen, für die hat nie jemand gebetet. Nur so, als Einschub. Und wenn ihr nicht für sie betet, wird keiner für sie beten. So, irgendeine Macht will mich. So, er hat ihr das Christentum, das Evangelium verkündigt. Und dann sagte sie, sie wohnte in Köln, dass dort in Köln sie auch jemand getroffen hat, der ihr auch von Christus erzählt hat. So, das alles kommt dann zusammen. Und dann waren wir mit ihr irgendwann mal mittags essen, waren wir nur zu zweit, die anderen Kollegen sind nicht mitgekommen. Und ich habe sie wieder auf das Evangelium angesprochen. Und um zu wissen, was hat sie schon verstanden? Wo hat sie noch Schwierigkeiten? Wie kann ich ihr weiterhelfen? Und ich habe ihr wieder eigentlich diese frohe Botschaft von Anfang bis zum Ende verkündigt. Und ihr das nochmal erklärt und dargelegt. Und das, was sie sagte, ist, bei dir klingt das echt. So bei den anderen, die mir das erzählt haben, die beiden anderen, der eine im Flugzeug und der andere in Köln, das klang so, als ob sie etwas abspulen, was sie auswendig gelernt haben. Aber bei dir klingt das so, als ob du darüber lange nachgedacht hast. Und deshalb ist der erste Punkt, wenn das Evangelium nicht wirklich ein Teil von euch ist, wenn es nicht etwas Persönliches von euch ist, klingt es so, als ob es abgespult wird. So, wenn ihr das aufschreibt, denkt darüber nach, was hat das mit euch zu tun? Und das Zweite ist, wenn ihr über die Sünde und über diese Dinge spricht, macht das nicht so global galaktisch, ja, die Sünden der Menschheit, sondern spricht die Leute direkt an. Weil uns interessiert in dem Moment, wenn wir miteinander sprechen, die Sünden der Menschheit nicht. Uns interessiert das Verhältnis zu Gott von demjenigen, mit dem wir gerade sprechen. Persönlich, konkret, auch dieses. Sünde ist Sünde, solange sie, und tut nicht weh, solange sie so abstrakt ist. Werdet konkret, was sind Sünden in eurer Generation, in eurer Umgebung? Ihr kommt ja so ein bisschen auch aus unterschiedlichen Hintergründen. Ja, manche sind in der Ausbildung, manche sind im Studium, manche sind in der Schule. Ihr habt unterschiedliches Niveau, auf dem ihr miteinander spricht. Ihr habt unterschiedliche Probleme, mit denen sich beschäftigt. Ja, hier die Schüler, die wissen nichts von Drogen, während die Jungs, die in der Ausbildung sind, die haben schon Kollegen, die kennen diese Geschichten, nicht nur vom Erzählen, sondern vom Erleben. Seid konkret. Seid bildhaft. Nichts prägt sich mehr ein als Beispiele. So, überlegt, wie könnt ihr das mit einem Bild rüberbringen? Das, was ihr sagen wollt. Und biblisch. Wir müssen uns in dem Evangelium auf der Schrift berufen, weil das ist das, wo das Evangelium herkommt. Weil sonst sind wir so wie der Satan, wir stellen eine Behauptung auf, die wir nicht begründen können. So, dass wir sagen können, die Schrift sagt an dieser Stelle so und so. Die Bibel sagt so, Jesus hat gesagt. Ja, das was ihr schreibt, das, was ihr sagt, biblisch begründet ist. Und ich habe für euch einen roten Faden zusammengestellt. Den lasse ich jetzt hier auch eingeblendet, während ihr jetzt diese Übung macht, während ihr das alles aufschreibt. Und ich möchte ganz kurz nur da durchgehen. Das Evangelium beginnt bei Gott. Habe ich heute Morgen schon gesagt, stehe ich dazu. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Was ist das Problem der Sünde oder warum ist die Sünde ein Problem? Und wohin führt der Weg des Menschen? Was kann der Mensch für seine Errettung tun? Und was hat Gott für die Errettung des Menschen getan? Was heißt sich bekehren? Es gibt viele andere Worte dafür. Aber was ist der Inhalt der Umkehr? Und zum Schluss, was bewirkt die Bekehrung? Was passiert? So, wir haben es jetzt 20 vor, ich würde sagen bis 10 nach und dann frage ich nochmal nach, ob wir dann noch mehr Zeit brauchen oder wenn das hier zu unruhig wird, werde ich merken, dass ihr schon fertig seid, dann machen wir weiter. Aber ist die Aufgabe soweit klar? Gibt es noch Fragen? Okay, auf los, geht los. Los. Ja.
An wen schreiben wir das? Ein Klassenkamerad, an irgendjemand an der Straße?
Überlegst? Also, eine gute Frage ist nochmal gekommen. An wen schreibt ihr das? Sucht euch eine Zielperson aus. Also ich würde vorschlagen, jemanden, den ihr vor Augen habt, den ihr kennt. Also Klassenkamerad vielleicht oder so. Das, weil es ist, glaube ich, es ist etwas schwieriger, das mit jemandem zu besprechen, den man auf der Straße trifft und komplett fremd ist. Das ist nochmal eine Schwierigkeitsstufe mehr. Ja, so wenn ihr jemand vor Augen habt, so dass ihr das so aufschreibt. Okay? Doch. Ja. Also die Frage war, darf man Bibelstellen aus der Bibel suchen? Na klar, dürft ihr das. Dürft ihr alle Hilfsmittel nutzen, die ihr habt. Also jetzt nicht Internet. Etwas runterladen. Vielleicht noch mal ein Wort zum Austausch, weil da gibt es eine schöne Geschichte, die ich bei uns in der Jugend schon erzählt habe. Und zwar gab es mal so einen Radio- oder Fernsehsprecher, bei dem hat sich die Frau bekehrt. Und er hat das so ein bisschen belustigt hingenommen, hat seine Frau lieb gehabt und deshalb ist er nicht gegen sie gegangen, hat das aber mehr so belustigt gesehen, dass sie jetzt zur Kirche geht und all das, diese Veränderung, die in ihr entstanden ist. Und sie hatte dann auch den Wunsch gehabt, das Evangelium weiterzugeben, hat so ähnlich, wie wir in dieser Übung gemacht haben, das aufgeschrieben auf einer Seite und hat das dann ihrem Mann gefragt, ob sie ihm das vortragen kann, weil er ja rhetorisch sehr gut gewandt ist, dass er da vielleicht helfen kann. So, und dann hat sie ihm das einmal vorgetragen, der hat ihr ein paar Tipps gegeben, die hat das verbessert, hat ihm das zweite Mal vorgetragen, hat ihm wieder ein paar Tipps gegeben, hat das wieder verbessert, hat sie ihm das dritte Mal vorgetragen. Und dann hat sie ihm das vierte Mal vorgetragen und dann sagte er zu ihr, ich will das nicht mehr hören. Ich will das haben. Und sie hat das nicht verstanden. Was willst du haben? Er sagt, das von dem du erzählst, das will ich haben, das will ich nicht mehr hören. So, und so hat sie ihren Mann gewonnen. Ja, er hat Buße getan und hat sich bekehrt. Und so, ihr könnt das auch als Gelegenheit nutzen, ja. Geht auch, denkt darüber nach. Wie gesagt, dieses Thema ist viel zu groß, als wir das jemals im Leben wirklich begreifen können. So, denkt über die einzelnen Aspekte des Evangeliums nach und geht ins Gespräch auch mit Leuten, die ihr kennt, mit denen ihr nahe seid. Erzählt ihnen diese Botschaft. Und wir werden dazu kommen. Gott wirkt durch diese Botschaft. Er hat sie dazu gegeben, um zu wirken. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich ganz gern nochmal eine andere Übung mit euch machen. Und zwar haben wir Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. So, es geht um das Zeugnis, weil das ist das zweite große Werkzeug, durch das Gott wirkt an den Herzen der Menschen. Das ist euer persönliches Zeugnis. Deshalb war gestern die Hausaufgabe, euch gegenseitig die Geschichte eurer Bekehrung zu erzählen. Und ich möchte hier ganz gerne wieder das gleiche Spiel machen wie vorhin. Jetzt muss Valentin mein Handy bedienen. So, wir haben nämlich nicht nur eine Predigt des Evangeliums von Paulus, sondern auch, ja, an sich ist es auch eine Predigt, aber das ist mehr ein Zeugnis. Und zwar, als Paulus verhört wird von und vor Agrippa und Berenike steht, wenn ihr das aufschreiben wollt, Apostelgeschichte 26. Okay, ja, Start. Dass es mir vergönnt ist, vor dir, König Agrippa, mich wegen all der Anklagen, die die Juden gegen mich erheben, heute zu verteidigen, halte ich für ein großes Glück. Denn gerade du kennst ja selbst ganz wohl alle jüdische Gebräuche sowie die strittigen Fragen der Gegenwart. Ich bitte dich daher, mich mit aller Geduld anhören zu wollen. Allen Juden, die mich von früher her kennen, ist mein bisheriges Leben wie ich es von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk, und zwar in Jerusalem, geführt habe, wohl bekannt. Wenn Sie nur wollen, müssen Sie mir bestätigen, dass ich zu der strengsten Richtung unserer Frömmigkeit gehört habe, zu den Pharisäern. Heute aber stehe ich vor Gericht, weil ich mich an die Hoffnung halte, die einst unseren Vätern von Gott verheißen war und zu der sich unser ganzes Volk mit seinen eifrigen Gottesdiensten bei Tag und Nacht bekennt. Und eben wegen dieser Hoffnung werde ich von den Juden verklagt, o König. Wie? Erscheint es denn euch so ganz unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Allerdings, ich selbst war einst der Meinung, ich müsste recht viel gegen den Namen Jesus von Nazareth unternehmen. Ich habe ihn in Jerusalem, so habe ich es in Jerusalem gehalten, wo ich viele Christen in die Gefängnisse geliefert habe, indem ich mir von den hohen Priestern die nötige Vollmachten geben ließ. Und wenn die Todesstrafe über sie verhängt werden sollte, stimmte ich mit Ja. Durch alle Synagogen hin, so sorgte ich oft für ihre Bestrafung und zwang sie zum Abfall. Kurz, ich hatte eine grenzenlose Wut gegen sie und verfolgte sie bis in die Städte außerhalb des Landes. So zog ich auch einmal gen Damaskus, ausgerüstet mit allen Vollmachten der Hohepriester. Und da war es, o König, dass mich und meine Reisebegleiter, während wir unterwegs waren, am hellen Mittag vom Himmel her ein Licht umleuchtete, das selbst den Glanz der Sonne noch überstrahlte. Wir fielen zu Boden und ich hörte eine Stimme, die mich hebräisch anredete. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich erwiderte, wer bist du, o Herr? Der Herr antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch erheb dich und tritt auf deine Füße. Nur deshalb erschien ich dir, dich zu meinem Werkzeug zu erwählen, dass du zeugen sollst von dem, was du von mir gesehen hast und was ich dich noch weiterhin schauen lassen will. Ich habe dich aus deinem Volk und aus den Heiden, zu denen ich dich sende, auserwählt. Du sollst ihnen die Augen auftun, dass sie vom Dunkel zum Licht gelangen und befreit von der Gewalt des Satans den Weg zu Gott finden. Sie sollen die Vergebung der Sünden erlangen und Teil bekommen an dem Gut, das denen zufällt, die durch den Glauben an mich ein geheiligtes Leben gefunden haben. Du kannst es dir denken, Agrippa, dass ich diese Himmelserscheinung keinen Widerstand entgegensetzen konnte. Ich verkündigte also zuerst denen in Damaskus und dann in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und den Heiden, dass sie umlernen und sich Gott zuwenden müssten und dass sie ihre Sinnesänderung in die Tat umzusetzen hätten. Deswegen hatten die Juden mich im Tempel ergriffen und hätten mich fast in Stücke gerissen, wenn mir nicht Gott mit seiner Hilfe bis zum heutigen Tag beigestanden wäre, so dass ich nun groß und klein Kunde geben kann, und zwar ausschließlich von dem, worauf die Propheten und Mose hingewiesen haben, dass der Christus durch Leiden hindurchgehen müsse und als erster von den Toten auferstehen, das sollte dem Volk Israel wie den Heiden lichtbringende Kunde sein. Und dann steht Festus auf und sagt, Paulus, du bist von Sinn. So, wie viel Zeit haben wir?
3 Minuten 47.
3 Minuten 47. So ungefähr 4 Minuten hat Paulus mit einer langen Einleitung, muss man sagen, und dann nochmal weiteren Ausführungen, aber für sein Zeugnis seiner Bekehrung gebraucht. Jetzt möchte ich sagen, okay, so spektakulär wie bei Paulus war das ja bei mir nicht. Das stimmt. Aber es ist Wahrheit, dass unsere Bekehrung, jede Bekehrung, und wenn ihr euch als kleine Kinder bekehrt habt, etwas ganz Besonderes ist. In der Theologie wird das damit begründet, dass die Bekehrung oder die Erlösung ein größeres Wunder ist als die Erschaffung des Universums. Damit, dass Gott das Universum aus dem Nichts geschaffen hat. Aber um uns heilig zu machen, hat er eine sündenverdorbene Masse gehabt als Ausgangspunkt. Und die hat er umgewandelt zu etwas Heiligem. So, und wir dürfen, wir sollten niemals unsere Bekehrung als etwas Geringes anschauen. Wir sollten uns niemals dessen schämen, unseres Zeugnisses, das wir haben. So, und selbst wenn wir als Kinder uns bekehrt haben. Und so ist die nächste Übung, die wir machen wollen, etwas kürzer, auf eine halbe DIN A4 Seite, aber schreibt eure Bekehrung auf. Auch da möchte ich ganz gern noch mal ein paar Hinweise geben, bevor ihr loslegt. Noch mal so ein paar Tipps für den Stil. Das heißt, überlegt, wem wollt ihr das Zeugnis erzählen? vorhin war diese Frage schon bei dem Evangelium angeklungen. Ich glaube, beim Zeugnis ist es noch ein stärkerer Unterschied, wem ihr da vor euch habt, als bei dem Evangelium. So, überlegt als erstes, wem wollt ihr das Zeugnis erzählen? Wer ist das, den ihr da vor euch habt? Ja, ist das jemand, der euch sehr nahe steht oder jemand, der eher, mit dem ihr eher so lose eine Beziehung habt? So, verwendet im Zeugnis keine, ich habe das fromme Sprache genannt, also die Worte wie verloren, errettet, Heilsgewissheit, Versöhnung und so weiter, alles, was wir heute gehört haben, versucht das zu erklären. Ja, weil in der Regel verstehen die Menschen nicht, was ihr damit meint. So, und dann zu der Bekehrung. Versucht zu beschreiben, wie bist du da hingekommen? Was war vorher? Ja, und dann, was ist da passiert? Bei Paulus ist etwas Gewaltiges passiert. Wir erleben, also das ist meine Erfahrung, wenn ich wenn ich das Zeugnis von Geschwistern gehört habe und mit denen gesprochen habe und dort auch diese Fragen dann gestellt habe, wenn wir zusammen mit den Jugendlichen gebetet haben und sie haben Christus gefunden, jeder erlebt das ganz, ganz anders, weil jeder individuell ist. So, und versucht das zu beschreiben, was ihr dort erlebt habt, was dort passiert ist. Und Neudeutsch Call to Action. Was wollt ihr eurem Gegenüber mitgeben mit diesem Zeugnis? So, und ich habe auch hier wieder so einen kleinen roten Faden. Wie wollt ihr das einleiten? Beschreibt das alte Leben, beschreibt den Vorgang, was da passiert ist, beschreibt, was ist danach gewesen, so wie Paulus das gemacht hat. Ja, das ist einfach von Paulus abgeguckt. Und ein Abschluss. Wie kommt ihr dahin? Und Paulus hat auch einen sehr guten Abschluss da gehabt. Ja, ich würde sagen, 15 Minuten für eine halbe DIN A4 Seite, wenn wir 30 Minuten für eine gebraucht haben, 5:30 geht es dann weiter. Habt ihr noch Fragen? Keine. Könnt langsam zum Schluss kommen. Wir werden jetzt keinen Austausch machen. Zu diesem Thema möchte euch nur ermutigen, nehmt das mit, schätzt euer Zeugnis und erzählt es. Sucht die Gelegenheiten dazu. Und der Herr wird es segnen. Ich möchte mit euch noch einmal zur Apostelgeschichte 1, Vers 8 zurückkehren, um dort noch mal einige Gedanken anzuschauen. Und zwar den Anfang dieses 8. Verses. Sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird. Und das ist, ja, ich weiß nicht, ob alle verstehen, wenn ich sage, das ist essentiell. Das ist extrem wichtig. Alles, was wir sagen, in unserer eigenen Kraft, wird nichts bewirken. So. Jesus nimmt hier Bezug auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, was wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Aber das hat auch Bezug auf das Zeugnis. Das hat Bezug auf das Predigen des Evangeliums. Diese Verbindung finden wir nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen. Und wir haben das vorhin gehört. Der Mensch in Sünde ist tot. So. Und ihr spricht mit einem toten Menschen. Und was könnt ihr tun, damit dieser tote Mensch lebendig wird? Und ich möchte das nochmal zeigen, wie es ist. Ich habe jahrelang tote Menschen mir so vorgestellt, wie man tote Menschen heutzutage sieht, nämlich kurz bevor sie beerdigt werden. Wenn sie so aussehen, als könnten sie gleich sofort aufstehen. Das ist nicht das Bild des toten Menschen, den wir in der Schrift haben. Ich weiß, es gibt bald Abendessen, aber trotzdem auf die Gefahr hin. Stellt euch einen toten Menschen der seit 3 Wochen tot ist. Da hat keiner, glaube ich, den Eindruck, dass er gleich aufstehen könnte. Aber die Schrift geht noch weiter. Ihr müsst euch einen Toten vorstellen, der seit 30 Jahren tot ist. Hesekiel 37. Und ich möchte mit euch einen längeren Abschnitt lesen. Hesekiel 37 von Vers 1 bis Vers 14. Und des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag, und er führte mich allenthalben da durch. Und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Feld, und sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? So Gott nimmt Hesekiel, führt ihn in ein Tal. Und dieses Tal liegt voller Totengebeine, voller Knochen und Schädel und Gerippen. Und er führt ihn dadurch dies alles. Und dann stellt ihm die Frage: Meinst du, dass das alles lebendig wird? So, und das ist, wenn wir mit Menschen sprechen, dann müssen wir uns klar sein, wir sprechen zu einem Haufen Knochen. Und mir fehlt jegliches Vorstellungsvermögen, dass ein Haufen Knochen wieder lebendig wird. Ja, das habe ich bei jemandem, der im Sarg liegt, der beerdigt werden soll, da habe ich ein Vorstellungsvermögen, dass er sich wieder aufrichtet, weil die manchmal so aussehen. Aber bei einem Haufen Knochen fehlt mir dieses Vorstellungsvermögen. Und Gott sagt: Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel sagt: Und ich sprach: Herr, Herr, das weißt du wohl. Und er sprach zu mir: Weissage von diesen Gebeinen und spricht zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht der Herr, Herr, von diesen Gebeinen: Siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und das ist ein Punkt. Gott sagt zu Hesekiel: Weissage. Gott sagt zu Hesekiel: Sprich. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Wir sollen das Evangelium verkündigen. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regten sich. Und die Gebeine kamen wieder zusammen, ein jegliches zu seinem Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Winde, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Wind. So spricht der Herr: Herr Wind, komm herzu aus den 4 Winden, und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig, und richteten sich auf ihre Füße, und ihrer ward ein sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr: Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun, und will euch, mein Volk, aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch, mein Volk, aus demselben gebracht habe. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. So, der Heilige Geist ist es, der die Menschen anbläst. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und interessanterweise zum Schluss zieht er wirklich auch nochmal den Bogen dahin, dass er sagt: Diese, die jetzt lebendig geworden sind, die will ich mit meinem Geist erfüllen. Den Bezug auf die Heiligung, den der Bezug in Apostelgeschichte 1, Vers auch ist. Aber von hier, das möchte ich, dass ihr mitnimmt, dass keiner davon hingeht und sagt: Oh, ich habe in den Jugendbibeltagen gelernt, das Evangelium, jetzt lege ich los. ihr habt das hier nicht gelernt. Wir haben so an der Oberfläche gerade gekratzt. Und ich kann in meiner Macht und keiner von euch kann in dem, was ihr sagt und wie ihr es sagt, irgendetwas bewirken. So, wenn ihr Gelegenheiten habt und darum solltet ihr bitten. Auch das haben wir schon mehrfach hier gehört. Wir müssen im Kleinen, in Jerusalem, da, wo wir stehen, anfangen. Bevor Gott uns irgendwohin senden kann. Da müssen wir ein Herz haben, das für ihn brennt. Ein Herz, in dem es um seine Herrlichkeit und um seine Ehre geht, die hier in unserem Land und in unserer Stadt nicht hochgehalten wird. Und da müssen wir ihn bitten, dass er uns die Not, wir haben hier von Barmherzigkeit im Gegenteil zum Mitleid gehört, dass unser Herz nicht nur Mitleid empfindet mit all den Menschen um uns herum, die verloren gehen, sondern dass es eine Barmherzigkeit unser Herz erfüllt. Dass dieses Mitleid zur Tat wird. Dass der Schmerz, den sie haben, unser Schmerz wird. Dass es unser Gebet wird. Dass ihr betet, Herr, gib mir Gelegenheit. Gib mir Möglichkeit. Dass ihr Menschen mit Namen nennt, die mit euch zusammenarbeiten oder lernen. Und dass ihr, wenn Gott euch die Gelegenheiten gibt, sie ergreift. Und das wird zu Anfang vielleicht so tollpatschig sein wie bei mir, wo mich der Kollege fragt, was ist die Botschaft des Evangeliums, was ist die Botschaft der Bibel, und ich 1a Gelegenheit habe, das Evangelium von vorne nach hinten auszulegen, und die ganzen Kollegen sind da, aber ich schaffe es nicht. Aber der Herr gibt wieder Gelegenheiten. So, wenn ihr bittet, wird Gott Gelegenheiten geben, und das wird nicht beim ersten Mal vielleicht klappen, aber er wird euch Gelegenheiten geben. Aber das Zweite, das, was wir jetzt hier gelesen haben, wenn ihr spricht, müsst ihr verstehen, dass alles, was ihr sagt, nichts bewirkt. Das alles, während ihr spricht, muss euer innerstes Flehen sein, dass der Geist, der hier diese Totengebeine angeblasen hat, dass dieser Geist euer Gegenüber anbläst. Und diesen Menschen, der ein Haufen Knochen ist. Hier heißt es, diese Gebeine, sie waren sehr verdorrt. Ein Haufen trockener Knochen. Dass Geist diese Knochen bewegt, dass sie sich regen, sich zusammenlegen, dass sie mit Adern und mit Fleisch überwachsen werden, mit Haut, dass da Leben entstehen kann. Und dazu sind diese zwei Dinge. Es ist die Weissagung, es ist die Predigt des Evangeliums. Deshalb sagt er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist der Teil, den wir tun müssen. Wenn wir den nicht tun, wenn Hesekiel nicht geweissagt hätte, wäre da nichts passiert. Das ist den Teil, den wir tun müssen. Und dann tut Gott seinen Teil. Und ich habe das vor ein paar Wochen erlebt. Ich habe das vorhin den Brüdern draußen erzählt. Ich habe einen Kollegen, mit dem verstehe ich mich super, super gut. Wir sind nicht in derselben Abteilung. Wir sind immer so in unterschiedlichen Abteilungen gewesen, aber so öfters an gleichen Projekten gearbeitet. Und sind uns sehr oft sind wir zusammengekommen und wir verstehen uns richtig gut. Und er sagt von sich, er ist ein ungläubiger Mensch. Und wir haben schon manche Gespräche mit ihm geführt und das hat damit angefangen, wie kann Gott gerecht sein, wie kann Gott mächtig sein. Und ich habe mit ihm gesprochen und mir war so, also der hat noch eine Eigenschaft, die ich sehr bewundernswert finde. Er führt ein moralisch sehr hochwertiges Leben. Und ich möchte sagen, da gibt es Leute in der Gemeinde, die müssen zu ihm hinaufschauen, was moralisches Leben anbetrifft. Und ich habe mit ihm gesprochen und das war in mir, wie kann er verstehen, dass er ein Sünder ist? Wenn er so ein gutes Leben führt, wenn er von sich denkt, dass er ein guter Mensch ist. Und auch das, ich habe hier ein paar Beispiele von mir angeführt, das ist nicht, dass sozusagen, dass ich etwas Besonderes kann, sondern das war die Gnade Gottes. Wie ich möchte sagen, das für ein besonderes Gefühl bei mir war, wie eine große Freude war, als wir mit ihm gesprochen haben und er von sich an gesagt hat, dass er nicht gut ist, dass in seinem Leben Neid und Selbstsucht ist und dass das ein Problem ist und dass Gott diese Sündenerkenntnis in ihm gewirkt hat, das können wir alle nicht. Ja, das muss Gott wirken. Und deshalb habe ich auch diesen Abschnitt gelesen. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir können mit dem, was wir sagen, exakt gar nichts ausrichten. So. Aber wir haben die Aufgabe, das zu sagen. Wir haben die Aufgabe, das so zu sagen, wie es die Menschen verstehen. Und wenn wir diese Aufgabe tun, wenn wir in dieser Abhängigkeit stehen, dass wir wissen, dass der Heilige Geist die Menschen, mit denen wir sprechen, anblasen muss, erst dann kann Gott wirken und kann Gott die Menschen und die Herzen berühren und kann Leben wirken. Und das möchte ich euch als Gedankenanregung zum Schluss mitgeben. Ein Zitat, unter dem kein Name stand. Ich lese das vor, ich weiß nicht, ob wieder das jeder lesen kann. Wenn jeder Christ so leben würde wie du, würde deine Stadt mit dem Evangelium erreicht werden? Nehmt diese Frage mit. Bewegt sie in euch. Ich finde es gut, hier steht, so leben würde wie du. So, und es geht nicht nur darum, das Evangelium zu verkündigen. Unser Leben muss zu dem Evangelium passen. Paulus sagt, schreibt an die Philipper, wandelt würdig dem Evangelium. So, wenn unser Wandel schon dem Evangelium nicht passt, dann wird diese Botschaft sowieso nicht angenommen werden. Dann sind wir nicht ein geheiligtes Gefäß, das Gott benutzen kann, um zu den Menschen zu reden. Aber wenn unser Wandel dem Evangelium würdig ist und wir das Evangelium den Menschen nahe bringen, dann kann die Stadt erreicht werden. Hausaufgaben. Das sollte nur ein Anstoß sein. Nur so ein Funke für euch. Eine Anregung, wie ihr in eurem Umfeld das Evangelium verkündigen könnt. So, und um das weiter auszubauen, gibt es halt noch ein paar weitere Anregungen. Ja, so erzählt das Zeugnis. Wir haben das heute nicht mehr ausgetauscht. Erzählt das Zeugnis. Menschen in eurer Umgebung, vielleicht euren jüngeren Geschwistern, euren Cousins und Cousinen. Und fragt sie, dass sie euch Feedback geben sollen. Gerade beim Evangelium. Gibt es da irgendwelche Sprünge, die unlogisch sind? Welche Fragen entstehen bei ihnen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt? Weil diese Fragen entstehen auch bei den Menschen, die ihr erzählt. So, wenn ihr das Evangelium jemandem weitergegeben habt, wird daraus meistens ein Gespräch entstehen und dann werden Fragen kommen. Ja, Erich. Ich meine, das ist eine berechtigte Frage, aber ich meine, ich habe mir ja die Sätze auch überlegt, weißt? Kann man jetzt sagen, dass mich der Heilige Geist, während du dir überlegst, bitte doch darum, dass der Heilige Geist dich leitet. Ich möchte einfach, dass ihr so eine kleine Sicherheit habt, verstehst? So, wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, dann fangt ihr auch nicht an. Aber wenn ihr so einen Startpunkt habt, dann könnt ihr starten. Daraus wird ein Gespräch entstehen und das Gespräch wird sowieso jedes Mal in eine andere Richtung laufen. Und deshalb sage ich, ihr müsst viel wissen. Ihr müsst wissen, was ist Versöhnung, was ist Rechtfertigung. Diese Dinge, weil die Fragen werden genau in diese Richtung gehen. Eine Frage habe ich bei uns in der Jugendstunde weitergegeben, weil genau dieser Kollege mich das gefragt hat. Er sagte, als wir da miteinander gesprochen haben, warum brauche ich Christus? Wenn ich gemerkt habe, dass ich ein Sünder bin und ich Gott um Vergebung bitte, warum brauche ich dann noch Christus? Warum muss ich noch an Christus glauben? So, und wir müssen auf solche Fragen antworten. Und wir können nicht darauf antworten, wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigt haben. Wenn wir nicht wissen, was Rechtfertigung ist. Weil es ist genau Rechtfertigung. Er ist an unserer Stadt gestorben. Ja. So, aber wie gesagt, das ist nur ein Startpunkt, mit dem ihr starten könnt. Wenn ihr wenig Zeit habt, was zu sagen, oder um im Gespräch, ins Gespräch zu kommen. Ja, wir kommen gleich nochmal. Genau. So, und um das jetzt nochmal ein bisschen zu schärfen noch, bittet einfach um Feedback, weil es kann sein, dass in dem, wie ihr das sagt, irgendwelche logische Sprünge sind, die nicht aufzulösen sind. Ja, so dass ihr das dann wieder einarbeiten könnt, dass ihr das, dass das logisch ist, was ihr da sagt und nachvollziehbar ist. Der zweite Punkt, überlegt euch ein paar Sätze, wie ihr überhaupt das Gespräch darauf lenken könnt. Ein Klassiker ist, kennst du schon das Evangelium? Nein. Darf ich dir das erzählen? Ja. Und dann startet ihr. Ja? So. Einen gebe ich euch schon mal mit, so, als Goodie. Und dann bitte jeden Tag. Bitte jeden Tag um Gelegenheiten, diese herrliche Botschaft den Menschen nahezubringen. Und bitte für die Gemeinde, dass wir als Gemeinde diesen Auftrag erfüllen können. Den Auftrag, den Christus uns gegeben hat, den größten Auftrag, den wir haben. Den Missionsbefehl. Dass Gott uns da Gnade schenkt. Amen.